Um 0,3% ist die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal gestiegen. 0,3%, das ist weniger als gehofft aus Sicht des Bundeswirtschaftsministers. Aus der Sicht des Nachhaltigkeitsforschers Nico Pech ist es noch zu viel. Herr Pech, was haben Sie gegen Wachstum?
Es ist schlicht und ergreifend nicht möglich, das Bruttoinlandsprodukt wachsen zu lassen und zugleich die Ökosphäre zu entlasten. Diesen Widerspruch, den können wir nicht lösen. Und da wir ihn nicht lösen können, gibt es nur einen Weg, ökologische Probleme zu lösen, etwa weiterzukommen im Klimaschutz, nämlich weniger zu wachsen oder gar nicht mehr zu wachsen oder sogar eine Übergangszeit in Kauf zu nehmen, in der die Wirtschaft sogar schrumpft, zumindest gemessen am Bruttoinlandsprodukt.
Aber uns redet man doch immer ein, ohne Wachstum keine Jobs, ohne Jobs kein Geld, ohne Geld der Untergang, alles Quatsch.
Also der erste Teil Ihrer Kausalkette ist vollkommen richtig. Natürlich haben wir dann weniger Jobs, wenn wir die Wirtschaft nicht mehr weiter expandieren lassen. Aber wir haben doch auch jetzt schon zu wenig Jobs. Wir versuchen doch seit Jahrzehnten schon, so etwas wie Vollbeschäftigung herzustellen über eine Wachstumsstrategie. Und wir schaffen es nicht. Wir haben sogar zwischenzeitlich Phasen erlebt, wo wir von sogenanntem Jobless Growth sprachen. Das heißt, die Wirtschaft wuchs und nicht trotzdem, sondern deswegen hatten wir weniger Arbeitsplätze, weil die Wirtschaft ja auch wachsen kann. Auf eine Art und Weise, die darin besteht, noch mehr Automatisierung, noch mehr Rationalisierung, wie man das auch oft nennt, zu erzielen. Das heißt also, die Verführung, gerade dadurch Wachstum zu erzeugen, dass man Arbeitsplätze killt, um das mal so etwas heftig zu sagen, die ist ja allgegenwärtig. Gut, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir haben nur einen Weg, die Menschen in Lohn und Arbeit zu bringen. Und das ist eine Umverteilung der Arbeit. Daran müssen wir sowieso arbeiten, selbst dann, wenn wir uns nicht auf eine Postwachstumsökonomie einlassen.
Herr Pech, dann kommen wir nochmal zum Einzelnen. Dann wird es immer ein bisschen plastischer und besser zu beurteilen. Sie fahren kein Auto, Sie haben keinen Fernseher, Sie haben kein Handy. Leben Sie unsere Zukunft?
Ich versuche es, aber ich fahre noch zu viel mit der Eisenbahn. Davon abgesehen glaube ich schon, dass ich das von mir behaupten kann. Aber bitte reden Sie nicht über meinen Lebensstil. Ich bin Wissenschaftler an einer Universität und ich möchte gerne, dass die von mir vorgeschlagenen Konzepte zur Kenntnis genommen werden.
Aber es ist ja gut zu wissen, dass Sie nicht nur Wasser predigen, sondern es auch selber trinken.
Ja gut, das hat aber eine kommunikationswissenschaftliche Grundlage, weil ich inzwischen gelernt habe im Rahmen meiner Nachhaltigkeitsforschung, die eben auch Nachhaltigkeitskommunikation immer umfasste, dass es undenkbar ist, eine Gesellschaft zu verändern, wenn man nicht so handelt, wie man redet. So gesehen gibt es natürlich einen Zusammenhang.
Das heißt, die Biogesellschaft, die sich Solarzellen aufs Dach hämmert und Bionade trinkt, aber trotzdem zweimal im Jahr in Urlaub fliegt, die ist nicht glaubwürdig?
Nein, das ist sie nicht. Sie kann sogar sehr schädlich sein. Wir wissen doch, dass in modernen Konsumgesellschaften der Grund dafür, dass wir Dinge kaufen, in der Symbolik, in der identitätsstiftenden Wirkung der Artefakte liegt, die wir kaufen. Das heißt also, die Identität oder die Selbstentfaltung, die Selbstdarstellung hat zu tun mit den Produkten und Konsumaktivitäten, die wir sozusagen als Kommunikationsinstrument nach außen hin sichtbar werden lassen. Wir können uns auf diese Art und Weise auch symbolisch eine Form der ökologischen Verantwortung zulegen. Und wir kompensieren damit. Wir kompensieren damit all die anderen Dinge, die wir in unserem Leben eben auch vollführen und die vielleicht das Gegenteil von Nachhaltigkeit bedeuten. Wenn an dem, was ich Ihnen jetzt sagte, auch nur ein Fünkchen Wahrheit ist, dann bedeutet das doch Folgendes. Mit zunehmender Menge an Nachhaltigkeitssymbolen steigt dann auch all das Nicht-Nachhaltige, was wir damit kompensieren können.
Nachhaltigkeitssymbole sind Biosymbole, Zeichen und so weiter?
Ja, Nachhaltigkeitssymbole sind Passivhäuser, das ist Bionade. Das ist eigentlich so praktisch alles, was wir unter nachhaltigem Konsum verstehen. Das heißt also eigentlich jedes weitere Produkt, das irgendein Biosiegel hat, ist letzten Endes auch ein Symbol für Nachhaltigkeit. Und dann kann ich im Prinzip dadurch, dass ich die Bionadeflasche immer so halte, dass jeder das Etikett erkennt, darüber hinweg täuschen, dass ich vielleicht ein SUV fahre. Und wenn Sie sich die Realität unter diesem Aspekt anschauen, sich auch verschiedene Studien aus der Konsumforschung vergegenwärtigen, werden Sie feststellen, dass in der Tat ein Fünkchen Wahrheit an dieser These ist.
Wenn Sie von wir sprechen, dann werde ich das Gefühl nicht los, dass es logisch zu Ende gedacht eigentlich dann heißen müsste, wir die Weltgemeinschaft. Also einfach alle, weil solange wir anfangen, ihr Leben, was Sie jetzt dann tatsächlich hervorleben, indem Sie auf einiges verzichten, auch leben würden, und dann würden sich die Chinesen halt den dicken Kuchen holen oder die Amerikaner, weil die weiter ihren Wachstumswahn betreiben. Also es kann am Ende nur funktionieren, wenn es alle machen, oder?
Das ist richtig, weil nachhaltige Entwicklung kann nicht getrennt werden von globaler Gerechtigkeit. Alles andere wäre purer Zynismus. Das bedeutet für mich, bezogen auf den Klimaschutz, dass jeder Mensch auf diesem Planeten pro Jahr nur noch ein bestimmtes Quantum an CO2-Äquivalenten, also Emissionen, vereinfacht gesagt, verursachen darf. Das ist die eine Seite. Aber es ist nicht so, dass wenn wir in Deutschland unilateral anfingen, einen Lebensstil zu kultivieren, der vereinbar wäre mit einer Postwachstumsökonomie, dass das keinen Effekt hätte auf die Chinesen und die Amerikaner. Zunächst einmal ist unsere Nachfrage ein wichtiger Aspekt. Das heißt also, wir tragen durch unsere Nachfrage mit dazu bei, wie auch in den Ländern, mit denen wir über Wertschöpfungsketten, Produktionsbeziehungen verbunden sind, wie dort sozusagen produziert wird und in welchen Mengen. Darüber hinaus ist es schlicht und ergreifend das beste Kommunikationsinstrument. Wir haben kein politisches Problem, das wir benennen können als Ursache dafür, dass alle Klimaschutzverhandlungen auf Weltebene scheitern. Es ist ein Kommunikationsproblem. Ein Mensch, der aus einem Land kommt, wo man pro Kopf 11 Tonnen CO2 pro Jahr verballert, kann nicht einem Menschen aus China, der nur 4 Tonnen im Durchschnitt verballert, erklären, wie Klimaschutz funktioniert. Das ist purer Hohn. Das heißt, Politik hat immer auch eine Kommunikationsebene und die muss glaubwürdig sein. Schon aus diesem Grund ist es wichtig. Und der dritte Grund ist, es geht nicht darum, abzurüsten, nur um der Ökosphäre was Gutes zu tun. Wir müssen uns selbst schützen. Es geht um Resilienz. Es geht einfach darum, dass wir unseren Lebensstil so gestalten, dass er weniger angreifbar, weniger verletzlich ist für den Fall, dass Finanzkrisen und Ressourcenkrisen über uns hereinbrechen. Und die Länder, die das als erstes praktizieren, haben dann einen Vorteil, wenn die nächsten Krisen kommen. Das heißt, die Amerikaner und vielleicht zukünftig die Chinesen fallen vom hohen Ross. Die Fallhöhe steigt, wenn der Wohlstand steigt, weil der Wohlstand nicht mehr zu stabilisieren ist. Das hat, ich betone es nochmal, nicht nur ökologische, es hat ressourcenbasierte und vor allem auch finanzpolitische Gründe. Das sehen wir doch gerade in Europa.
Happy, ich angenommen, Sie haben mich überzeugt und Sie haben sich dafür ja tatsächlich in diesem Gespräch sehr ins Zeug gelegt. Wenn ich Sie jetzt dann nach unserem offiziellen Gespräch frage, Happy, was raten Sie mir, womit fange ich denn an? Was könnte denn jetzt mein erster Schritt sein? Was sagen Sie dann, Herr Krebers, machen Sie mal das.
Also erstmal sollten Sie sich daran gewöhnen, dass die 40-Stunden-Woche auf den Schrottplatz der Geschichte gehört. Reden Sie mit Ihrem Arbeitgeber und sorgen Sie dafür.
Finde ich gut.
So, zweiter Punkt. Bilanzieren Sie Ihr Leben. Versuchen Sie herauszufinden, wie viel CO2-Mengen Sie pro Jahr ausstoßen. Dritter Punkt. Fangen Sie an, ein Handwerk zu erlernen. Nicht viele, eines vielleicht. Eines, das Ihnen wirklich Spaß macht. Eines, das dazu verhilft, dass Sie auch ohne Geld in der Lage sind, kleinere Leistungen zu erzeugen. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für ein Netzwerk, von dem Sie dann ein bisschen abhängig sein werden, wenn normale Märkte vielleicht nicht mehr funktionieren, vor allem die Industrieversorgung aus irgendwelchen Gründen ins Stocken gerät. Das sind alles Dinge, die machen Sie übrigens auch glücklicher, nicht nur stabiler und souveräner. Ökonomische Souveränität ist das.
Auch ein bisschen zurück zum Tauschgeschäft. Der eine kann das, der andere kann das und wir müssen alle nicht viel Geld in die Hand nehmen, um dann das zu kaufen.
Ganz genau.
Das ist eine Utopie des Nachhaltigkeitsforschers Professor Nico Pech von der Uni Oldenburg. Nachhaltigkeit ist heute unser Tagesthema.